Vertretung. Also wir haben uns ausführlich mit Anfangswertproblemen beschäftigt, haben gesehen, Differentialgleichungen sind irgendwie eine natürliche Art und Weise, die Welt zu beschreiben, Naturgesetze aufzuschreiben. Differentialgleichungen für Funktionen nach der Zeit nehmen kanonischerweise die Form von Anfangswertproblemen an. Typischerweise sagen wir, die Zeit läuft vorwärts und wenn wir den Stand der Welt heute kennen, dann sagen uns die Naturgesetze, wie wir damit den Stand der Welt morgen vorausberechnen können. Dementsprechend haben wir numerische Verfahren hergeleitet, die sich eben auch durch die Zeit hangeln und zu einem Zeitpunkt, immer ausgehend von dem vorhergehenden Zeitpunkt, ausrechnen, wenn wir es heute kennen, die Lösung, wie sieht sie morgen aus, übermorgen und so weiter und so weiter. Jetzt gibt es Änderungen von Funktionen, aber natürlich nicht nur bezüglich der Zeit, die eine Rolle spielen, sondern zum Beispiel auch bezüglich des Ortes. Wenn Sie an Wärmeleitungen denken, dann fließt die Wärme oder in allen möglichen Diffusionsprozessen ist das so, dass Dinge von viel nach wenig fließen. Wenn ich irgendwo viel Wärme habe und irgendwo wenig Wärme habe am Tisch, dann fließt die Wärme von der viel Wärmestelle zu der wenig Wärmestelle. Und das ist was, was wir in ganz vielen Dingen beobachten. Typischerweise hängen dahinter Zufallsphänomene. Also natürlich weiß die Wärme nicht, dass, oh, da drüben ist wenig Wärme, dann fließe ich mal dahin. Oder irgendwelche Teilchen, die diffundieren, wissen nicht, oder drüben sind aber wenig Teilchen, dann laufe ich mal dorthin. Sondern sie haben zufällige Bewegungen, zum Beispiel zufälliges Gewackel auf den Teilchen. Und wenn sie eine Stelle haben mit vielen Teilchen, die zufällig wackeln, eine Stelle mit wenig Teilchen, die zufällig wackeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass von den vielen Teilchen welche rüber wackeln und die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass von den wenig Teilchen welche zu den vielen Teilchen rüber wackeln. Das heißt, aus solchen Zufallsphänomenen tauchen typischerweise Ausgleichsphänomene aus, was auch gut ist für die Welt, wenn die Welt wäre sehr schlecht, wenn die Wärme von kalt nach heiß laufen würde, das wäre extrem instabil. Aber so haben wir eben oft diese Ausgleichsphänomene, Dinge laufen von viel zu wenig, so lange, bis sich ein stationäres Gleichgewicht gebildet hat, was zum Beispiel darin besteht, dass überall gleich viel ist. Oder aber auch durchaus, wenn Sie irgendwo eine Seite vom Tisch auf einer hohen Temperatur halten, die andere Seite auf einer niedrigen Temperatur halten, dann wäre ein Gleichgewicht, in einem eindimensionalen Fall zum Beispiel einfach eine Gerade. Das wäre so die glatteste Verbindung zwischen viel Wärme auf der einen Seite und wenig Wärme auf der anderen Seite. Das heißt, für uns in der Mathematik heißt das, wir brauchen nicht nur Differentialgleichungen bezüglich der Zeit, sondern wir brauchen auch Differentialgleichungen bezüglich noch mehr anderen Variablen. Und da gibt es einen sehr großen prinzipiellen Unterschied zu diesen Differentialgleichungen bezüglich der Zeit. Und wir merken das schon mit diesem Beispiel des Tisches. Wenn ich stationären Fall beschreiben will, dann sage ich typischerweise, was am Rand des Tisches passiert. Das heißt, sobald die Variable, die vorkommt in der Differentialgleichung, nicht mehr physikalisch zur Zeit gehört, ist es auf einmal nicht mehr klar, dass man ein Anfangswertproblem hat, sondern es sind durchaus auch Randwertprobleme sinnvoll. Also Naturgesetze haben sie typischerweise nicht in der Form, dass sie wissen den Stand der Welt heute und in einem Jahr und sie möchten wissen, wie es dazwischen ist. Aber beim örtlichen Problem ist das eine ganz kanonische Sache. Wenn Sie sagen, Sie wissen, was am Rand des Tisches passiert, Sie wissen, was im Innern des Tisches passiert, dann sollte Ihnen das die Möglichkeit geben, vorherzuberechnen, was denn auf dem Tisch passieren wird. Und der einfachste Fall von so einer Differentialgleichung, wo also auch örtliche Variablen drin vorkommen, wäre zu sagen, wir haben sowas wie die Wärmeleitungsgleichung, Diffusionsphänomen, das haben Sie die letzten zwei Wochen modelliert. Und das Ganze dann im stationären Fall, also soweit, dass sich alles so weit ausgeglichen hat, dass sich bezüglich der Zeit nichts mehr verändert. Und wenn Sie dann nur eine Raumdimension haben, dann haben Sie immer noch eine gewöhnliche Differentialgleichung, die aber schon ähnlicher zu den partiellen Differentialgleichungen ist, weil sie eben ein Randwertproblem Ihnen gibt und kein Anfangswertproblem. Und die einfachste Möglichkeit, sowas zu untersuchen oder sowas numerisch zu lösen, wäre mit finiten Differenzen. Also das Beispiel, was wir hier in der Vorlesung betrachten, wäre so eine Differentialgleichung, motiviert durch diese Diffusionsphänomene minus u2' von x plus b von x, u' von x plus c von x, u von x gleich irgendeine Funktion f von x. Und der Einfachheit halber betrachten wir jetzt erstmal nur den Fall von homogenen Dirichlet-Randbedingungen, also linker und rechter Randpunkt werden auf 0 gehalten. Minus U2' gleich 0 wäre die einfachste stationäre Wärmeleitungsgleichung, das heißt, Dinge fließen von viel nach wenig, solange bis ein stationärer Zustand da ist, also minus U2' gleich 0 würde bedeuten, U wäre einfach eine Gerade, zweite Ableitung gleich 0, heißt U ist eine Gerade, die linken und rechten Randpunkt verbindet, also ganz gleichmäßig ausgeglichen hat. Wenn linker rechter Randpunkt gleich 0 ist, wäre das entsprechend nur gleich 0. Und Sie hatten in dieser Diffusionsmotivation gesehen, dass dieser Term hier, der steht dafür, dass Sie noch einen äußeren Fluss haben. Also wenn Sie zum Beispiel Diffusion haben von, sagen wir, wir haben Zucker in den Kaffee reingetan und jetzt wird dieser Kaffee, der fließt noch irgendwo hin, dann wird der Zucker natürlich mittransportiert. Das heißt, diese Geschichte hier sorgt für einen Fluss von Teilchen und das C von X, U von X sorgt für eine Absorption bzw. ein Entstehen von Teilchen. Also auch da in der Diffusionsmodellierung hatten Sie gesehen, dass die zeitliche Ableitung von U, wenn die noch von so einem Term hier abhängt, dann heißt es, dass ein gewisser Anteil der Teilchen pro Zeiteinheit verloren geht oder dazu gewonnen wird. Das heißt, Sie haben eine konstante Senke, irgendeine chemische Reaktion, die ein Teilchen vernichtet oder irgendeine chemische Reaktion, die ein Teilchen erzeugt, mit dabei. Und wir betrachten nur den Fall, dass C größer gleich 0 ist, dass Teilchen absorbiert werden. Ansonsten ist nicht klar, ob es dieses stationäre Gleichgewicht überhaupt gibt, wenn die ganze Zeit neue Teilchen erzeugt werden. Dann ist das, was wir hier haben, ist erstmal fundamental unterschiedlich von den Anfangswertproblemen, dadurch, dass wir hier Randwerte haben. Sie können das, was wir für Anfangswertprobleme gemacht haben, für diese einfachen 1D-Beispiele ein Stück weit übertragen, indem Sie sagen, Sie suchen Anfangswerte so, dass die Lösung dann die richtigen Randwerte hat. Das ist allerdings wirklich was, was auf diesem 1D-Fall beruht. Spätestens, wenn Sie hier noch mehr Ortsdimensionen mit drin haben, das ist das nächste, was wir in der Vorlesung betrachten werden, dann klappt das nicht mehr. Das heißt, es macht Sinn, das wirklich komplett als Randwertproblem aufzufassen, sich zu überlegen, wie lösen wir denn eine solche Gleichung ohne diese Anfangswertidee, dass wir uns langsam durch die Zeit hangeln. Und was da nahe liegt, ist erstmal zu sagen, was hier steht, sind unendlich viele Gleichungen. Also wir möchten das gerne lösen für alle x, zum Beispiel in einem Intervall 0, 1. Dann haben wir hier unendlich viele Gleichungen stehen, für jedes x kontinuierlich viele Gleichungen. Und wir haben unendlich viele Unbekannte, in dem Sinne, dass Sie sagen können, was hier links steht, ist eine lineare Gleichung auf zum Beispiel dem Vektorraum der zweimal stetig differenzierbaren Funktionen. Und dann ist diese linke Seite, die hier steht, bildet eine C2-Funktion u auf eine nur noch stetige, im Allgemeinen nur noch stetige Funktion U ab. Das heißt, wir haben einen unendlich dimensionalen Vektorraum, suchen ein unendlich dimensionales Objekt. Um das U zu beschreiben, bräuchten Sie unendlich viele Parameter. Das heißt, Sie haben, was hier steht, es sind unendlich viele Gleichungen, es ist ein Gleichungssystem mit unendlich vielen Gleichungen für unendlich viele Unbekannte. Und zur Diskretisierung bietet es sich an zu sagen, okay, wir ersetzen die unendlich vielen Gleichungen durch endlich viele Gleichungen. Und da ist der naheliegende Ansatz, den haben Sie verfolgt die letzten Wochen, dass Sie sagen, das soll hier nicht für alle x in 0, 1 gelten, sondern nur für alle x in einem endlichen Gitter. Also Sie nehmen sich ein endliches Gitter von Punkten, zum Beispiel Äquidistanz zwischen 0 und 1, und sagen, in jedem dieser Gitterpunkte soll diese Gleichung gelten. Dann haben wir nicht mehr unendlich viele Gleichungen, sondern auch endlich viele Gleichungen. Dann müssen wir noch was machen an den unendlich vielen Parametern. Und das können Sie zum Beispiel machen, indem Sie sagen, na, ich möchte mein U auch nur beschreiben durch endlich viele Größen. Und was ich dann zum Beispiel anbieten würde, wäre zu sagen, Sie nehmen sich die Gitterpunkte, wo Sie die Gleichung ausgewertet haben, und sagen, Sie möchten alles beschreiben durch die Werte von U in diesen Gitterpunkten. Dann müssen Sie also sagen, was ist die zweite Ableitung und die erste Ableitung von U, wenn ich das U nur auf den Gitterpunkten kenne. Und da liegt es nahe, finite Differenzen zu nehmen, zu sagen, Sie ersetzen die Differentialausdrücke, die Differentialquotienten, den Limes der Differenzenquotienten, ersetzen Sie durch einen festen Differenzenquotient. Und es bietet sich natürlich an, den so zu wählen, dass Sie Ihre Gitterpunkte mit verwenden können. Das haben Sie ausführlich gemacht und haben gesehen, wenn Sie das machen, führen also diese unendlich vielen, dieses unendlich dimensionale lineare Gleichungssystem führt auch ein endlich dimensionales lineares Gleichungssystem, nämlich eine Matrix-Vektorgleichung. Und jetzt natürlich die Frage, konvergiert das Ganze denn? Also wenn ich immer mehr Auswertungspunkte nehme und löse diese linearen Gleichungssysteme, kriege ich dann auch wirklich immer bessere Approximationen an die Lösung hiervon hin. Und das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage. Also diese finiten Differenzenverfahren sind sehr, sehr leicht zu implementieren, unglaublich beliebt in der Praxis, aber mathematisch wissen wir wenig über die Konvergenz. Das heißt, wir wissen eigentlich nur in wenigen Spezialfällen haben wir wirklich rigorose Beweise für die Konvergenz. Und einen dieser Spezialfälle möchte ich Ihnen gerne vorführen in der Vorlesung. Also wir beschränken uns erstmal auf diese sehr speziellen Gleichungen, nur lineare Gleichungen. Da kann es also beliebig viel kompliziertere Probleme geben und hatten noch gewisse Annahmen an das B und das C, die wiederholen wir dann, wenn wir wirklich das Theorem hinschreiben. Ja, was bedeutet erstmal Konvergenz? Wie wäre da allgemein der Ansatz? Und wir diskretisieren, wie gesagt, ersetzen das die unendlich vielen Gleichungen durch endlich viele Auswertungen, ersetzen das U durch endlich viele Auswertungen. Das heißt, unser Problem, irgendein unendlich dimensionaler Differentialoperator L angewandt auf U soll gleich F ergeben, wird dann also zu einem Problem, dass ein diskretisierter Differentialoperator, also eine Matrix LH mal UH gleich F sein soll. Und Sie haben das hergeleitet, also in F stehen zum Beispiel die Auswertungen drin von klein f aus dem Gitter, UH sind die Auswertungen von klein u auf dem Gitter, LH ist die Matrix, die sich ergibt, wenn Sie die Ableitung durch finite Differenzen ersetzen. Und dann ist natürlich die Frage, konvergiert UH gegen Groß U, und in Groß U sammeln wir entsprechend die Auswertung von klein u, also zum Beispiel ux1 bis, die Nummerierung war üblicherweise von 0 bis n plus 1 und 0 und n plus 1 sind die Randpunkte. Also hier hätten Sie diese Geschichte. Ja, also was wir uns angucken müssten wäre, und das ist eine, deswegen möchte ich es nochmal ganz ausführlich machen, das ist eine Geschichte, die wir in der Numerik ständig haben. Wir haben ein Problem, das ist zu kompliziert, um es zu lösen mit dem Papier. Das ist auch zu kompliziert, um es zu lösen im Computer. Unendlich viele Gleichungen, unendlich viele Unbekannte. Was wir machen, ist, wir ersetzen das Problem durch ein einfacheres Problem und fragen uns, wann konvergieren die Lösungen des einfachen Problems gegen die Lösung des eigentlichen Problems, was wir untersuchen wollen. Also wir fragen uns, wann konvergiert U gegen UH, UH gegen U, also H zum Beispiel für die Gitterweite, und wenn wir die Gitterweite gegen 0 treiben, geht das dann in irgendeiner Norm hier gegen 0, also die Auswertungen, die wir da ausberechnen, gehen die in irgendeiner Art und Weise, konvergieren die gegen die wahren Auswertungen von der wahren Lösung U, wenn wir dann sichergestellt haben, dass diese Gleichung überhaupt lösbar ist. Nun, und wir können für diese Geschichten dann erstmal einen ganz, ganz allgemeinen Ansatz, eine ganz allgemeine Idee verwenden. Wir können nämlich sagen, was wir hier haben ist, da können wir das LH mit reinschieben. Also wir können das LH sowohl auf das UH anwenden als auch auf das U. Wenn wir das machen, können wir also schreiben, das ist dasselbe wie LH hoch minus 1 LH U minus UH. Wenn unsere Diskretisierung so ist, dass das LH invertierbar ist. Das ist sicherlich was, das müssen wir sicherstellen. Das müssen wir uns natürlich überlegen, ob das der Fall ist bei der Art und Weise, wie Sie bisher diese Gleichung diskretisiert haben. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann können wir das einfache Problem gar nicht lösen. Also das wäre sowas, was wir mindestens annehmen sollten. Also wenn das nicht klappt, dann stimmt schon irgendwas mit der Diskretisierung nicht. Wenn das klappt, haben wir auf die Art und Weise das LH mit ins Spiel gebracht und können dann ausnutzen, dass das UH ja gerade LH UH gleich F löst. Also was hier steht, wäre auch dasselbe wie LH hoch minus 1 LH U minus groß F. Und daran sehen Sie, dass die Frage, ob das UH nah an dem U dran liegt, die hängt von zwei Dingen ab. Die hängt einmal davon ab, ob LH U nah an F dran liegt. Und es hängt davon ab, ob dieses LH hoch minus 1 uns nichts kaputt macht. Also ziehen wir das noch auseinander, dann wäre das hier kleiner gleich LH hoch minus 1, die Norm davon, mal die Norm von LHU minus F. Das heißt, die Frage, ob das UH nah an dem U liegt, ist die Frage, ist unsere genäherte Gleichung, liegt die nah dran an der wahren Gleichung? Also wenn wir die wahre Lösung U haben, davon die Auswertung nehmen und setzen die Auswertung der wahren Lösung in unsere finiten Differenzen ein, löst dann unsere wahre Lösung unsere angenäherte Gleichung ungefähr. Das heißt, das ist die Frage, wie gut ist unsere angenäherte Gleichung an der wahren Gleichung dran? Das nennt man typischerweise Konsistenz. Also wenn das hier klein ist, gegen 0 konvergiert für H gegen 0, nennt man das typischerweise Konsistenz. Und das alleine reicht aber nicht. Das ist typischerweise ganz leicht zu zeigen. Ich glaube, das haben Sie schon gezeigt, auch für die verwendeten Verfahren. Also ob das klein ist, das liegt einfach nur daran, ob Sie Ihre Ableitung, ob Sie die gut approximiert haben durch finite Differenzen. Die finiten Differenzen konvergieren gegen die wahre Ableitung. Das heißt, wenn Sie die wahre Lösung einsetzen in Ihre finiten Differenzen und treiben das H gegen 0, konvergiert das gegen die wahre Ableitung. Mit der wahren Ableitung erfüllt die wahre Lösung diese Differentialgleichung. Also das ist einfach zu zeigen. Und im Endeffekt ist da, wenn man da Arbeit rein investiert, dann eigentlich nur in die Frage, wie wir hier besonders hohe H-Potenzen hinkriegen. Also wie wir besonders gute finite Differenzen nehmen, sodass die für kleine h besonders schnell gegen 0 konvergieren. Die weitaus schwierigere Frage, die aber uns ganz oft begegnet in der Numerik, ist die Frage, bleibt dieser Term hier unter Kontrolle? Denn für immer kleinere h's bedeutet das, wir haben hier eine immer größere Matrix, die sich immer ändert, immer größer wird. Wir nehmen von der die Inverse. Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, ob diese Norm hier, ob die beschränkt bleibt. Und damit man aber aus der Konvergenz der Konsistenz, damit aus der Konsistenz wirklich Konvergenz wird, müsste dieser Term hier vorne beschränkt bleiben. Also was wir bräuchten wäre, oder was zumindest hinreichend wäre, wäre, dass dieser Term hier vorne beschränkt bleibt. Und wenn der das bleibt, dann würde insgesamt die Sache gegen Null gehen. Und das nennt man typischerweise Stabilität in der Numerik, dass nämlich durch das Lösen der approximierten Gleichung uns nichts kaputt geht. Denn das Lösen der Gleichung könnte uns ja eine Fehlerverstärkung machen, die immer, immer größer wird, umso kleiner das H wird. Und dann wäre der immer kleinere Konsistenzfehler, den wir hier machen, der könnte hier vorne immer, immer mehr verstärkt werden und dann hätten wir trotzdem keine Konvergenz. Also das hier wäre die Frage nach der Stabilität. dieselben Begriffe sind uns begegnet bei den Rubin-Kutta-Verfahren und zumindest anschaulich bedeuteten sie auch da das Gleiche. Die Konsistenz bei den Rubin-Kutta-Verfahren haben wir so definiert, dass wir gesagt haben, was ist der lokale Fehler, wenn man einen einzelnen Schritt macht mit unserem Verfahren. Das ist ja auch nichts anderes, als wenn wir die wahre Lösung eingesetzt hätten in das Rubin-Kutta-Verfahren. Dann würde das bedeuten, wahre Lösung eingesetzt heißt, wir starten auf dem richtigen Punkt, machen dann einen Schritt des Rubin-Kutta-Verfahrens und vergleichen, was beim Rubin-Kutta-Verfahren rauskommt, mit der wahren Lösung. Das können Sie auch so interpretieren, dass Sie sich fragen, wie gut erfüllt die wahre Lösung die Iterationsvorschrift des Rubin-Kutta-Verfahrens. Das heißt, in dem Sinne passt dieser Begriff der Konsistenz zu der Konsistenz beim Rubin-Kutta-Verfahren. Die Stabilität ist dann ein bisschen weiter gefasst, einfach, dass bei dem Verfahren sich Fehler nicht unendlich weit aufschaukeln. Und auch das hatten wir bei den Rubin-Kutta-Verfahren, dass nämlich dieser lokale Fehler, die jedem einzelnen Schritt, dass der sich nicht insgesamt aufschaukelt, wenn wir immer mehr Schritte brauchen, zu einem unendlich großen Gesamtfehler. Das war gerade die Stabilität und die hatten wir bei den Rubin-Kutta-Verfahren insgesamt gezeigt für die gewöhnlichen Differentialgleichungen. Also die Stabilität bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen, dass eine kleine Änderung des Anfangswerts uns nur eine beschränkte Auswirkung hat auf den Fehler insgesamt. Das war das, was wir auch bei den Rubin-Kutta-Verfahren gebraucht haben im Beweis, dass aus der Konsistenz die Konvergenz folgt. Ja, das müssen wir jetzt also auch hier beweisen. Also wenn Sie das Ganze so diskretisieren, wie Sie es die letzten Wochen gesehen haben, also zum Beispiel zentrale Differenzen im Ort hier verwenden für die zweite und die erste Ableitung, dann kriegen Sie Ihr Gleichungssystem raus. Konsistenz haben Sie sich schon überlegt, folgt einfach mit Taylor, weil die finiten Differenzen gegen die wahre Ableitung konvergieren. Das große Problem ist, wie kriegt man diesen Term hier unter Kontrolle? Und das ist erstmal, das ist ein unglaublich schweres Problem erstmal. Das ist eine Matrix, da haben wir vielleicht eine Vorschrift für die Einträge, aber die wird immer größer. Dann müssen wir von dieser Matrix die Inverse ausrechnen, das geht typischerweise nicht explizit, und dann müssen wir die Norm von der Inversen auch noch abschätzen. Das heißt, das ist was Sie für ein allgemeines Verfahren ist, das kann das beliebig schwer sein und normalerweise kriegen Sie das nicht unter Kontrolle. Es gibt aber einen Trick, mit dem man es häufig doch unter Kontrolle kriegt. Und dieser Trick besteht darin, dass man diese Stabilitätsfrage auch auf sowas wie eine Konsistenz zurückführen kann, zumindest in manchen Fällen. Das wirklich geht nicht in allen Fällen, das ist keine umfassende Theorie. Es ist leider so, dass wir an der Stelle haben wir nicht so eine schöne Theorie, wie wir die bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen hatten, sondern das ist wirklich was, da gibt's Tricks, die funktionieren in gewissen Fällen. Das heißt, für eine gewisse Klasse von Differentialgleichungen kann man dann wirklich was zeigen. Für andere Klassen ist es teilweise noch komplett offen. Ja, dieser Trick besteht erstmal darin, also dieser Trick klappt für eine gewisse Norm, den ich Ihnen hier vorführe. Also was wir hier gemacht haben, das gilt noch für jede Norm, dieses Argument. Alles, was wir brauchen, ist, dass wir eine Norm haben, das sind Vektoren, das L hoch minus 1 ist eine Matrix. Also Sie müssen hier eine Norm nehmen, eine Vektornorm und eine dazu verträgliche Matrixnorm, dann klappt diese Abschätzung hier. Und wenn Sie also, ja, diese Geschichte hier, das kriegen Sie typischerweise in jeder Norm abgeschätzt, die Konsistenz. Also solange Ihre Norm nicht so ist, solange Ihre Norm irgendwie so ist, dass Sie diese immer mehr Vektoreinträge, dass Ihnen das nichts kaputt macht. Also Sie dürfen jetzt nicht einfach die naive 2-Norm zum Beispiel nehmen, weil die würde ja immer mehr werden, einfach dadurch, dass Sie mehr Einträge haben im Vektor. Aber wenn Sie sowas nehmen wie die 2-Norm geteilt durch die Anzahl der Elemente in dem Vektor, es gibt natürlich auch eine Norm, dann kriegen Sie, für solche Arten von Normen kriegen Sie Konsistenz immer gezeigt. Das heißt, die Frage ist, in welcher Norm kriegt man Stabilität gezeigt? Und ein Trick, der dabei funktioniert, ist, das Ganze zu machen in der Norm, in der man es auch eigentlich am liebsten hätte, nämlich das Ganze in der Unendlich-Norm zu machen. Wenn wir eine Abschätzung haben, wenn wir es in der Unendlich-Norm hinkriegen, haben wir eine Abschätzung fürs Maximum, das ist irgendwo das Tollste, dann hätten wir in jedem einzelnen Punkt die Konvergenz gezeigt. Hätten wir also hier die Unendlich-Norm, hier die Unendlich-Norm, hier die Unendlich-Norm und hier die von der Unendlich-Norm induzierte Matrix-Norm, das ist gerade die Zeilensummen-Norm. Haben Sie in der Einführung in die Numerik und in der linearen Algebra wahrscheinlich in beiden Vorlesungen mal nachgerechnet, dass die Maximumsnorm die Zeilensummennorm auf Matrix-Ebene induziert. Ja, was ist die Zeilensummennorm? Nun, die Zeilensummennorm, LH hoch minus 1, die können wir ja auch schreiben mit der Idee, der Trick, die Zeilensummennorm von LH hoch minus 1, die kriegen wir auch raus, indem wir das, ja, die Zeile, ja, ich schreibe sie Ihnen erst hin und dann sehen wir dabei, was wir an Voraussetzungen brauchen, damit das Ganze klappt. Also die Idee wäre, die Zeilensummennorm die summiert uns entlang einer Zeile auf. Und das Summieren entlang einer Zeile auf, das entspricht auch dem, wenn wir eine Matrix anwenden auf einem Vektor, der nur aus Einsen besteht. Wir hatten den, glaube ich, schon mal in der Vorlesung. Ich nenne den, mein Doktorvater hat den immer die lustige 1 genannt, also so eine doppelt gestrichene, so eine Blackboard Bold 1 soll der Vektor sein, der nur aus Einsen besteht. Dann ist das, was, dann ist die Zeilensummennorm, würde entsprechen die Matrix, einfach die alle Einträge einer Zeile mal 1 genommen und aufsummiert. Das heißt, das würde gerade die Summe über die Zeile geben und das Maximum davon wäre also hier die Unendlichnorm. Das heißt, die Unendlichnorm von der Matrix, weil die Unendlichnorm von der Matrix angewendet auf die lustige 1, falls uns die Beträge nichts kaputt machen. Bei der Zeilensummennorm müssen wir eigentlich die Beträge aufaddieren. Das heißt, das hier klappt nur dann, wenn uns die Beträge nichts kaputt machen. Das heißt, wenn alle Komponenten von LH hoch minus 1 nicht negativ sind. So, das heißt, wir haben hier einen speziellen Vektor mit drin stehen. Und jetzt ist die Idee, wie man diese Stabilität angehen kann, ist zu sagen, man probiert, man guckt, ob man nicht eine Gleichung findet mit einer Lösung, für die man schon was weiß. Also vielleicht finden wir ja eine Lösung raus, für die wir sicherstellen können, dass das LH angewendet auf die Lösung, dass das größer gleich 1 ist. Ich schreibe es Ihnen erst hin. Also falls ein W existiert, so dass LH von Groß W, ich schreibe beim ersten Mal mit ist gleich 1 ist. Also angenommen, wir könnten die Lösung mit einer speziellen rechten Seite, nämlich gleich 1, lösen. Also unsere Gleichung angenommen, wir könnten die lösen, so dass die approximierte Gleichung immer gleich 1 ergeben würde. Wenn wir das könnten, dann können wir an der Stelle hier schreiben, LH hoch minus 1 LH groß W. Und dann wird sich das wegkürzen. Das heißt, hier würde einfach stehen bleiben, das Maximum über die Werte von groß W. Und groß W sind die Auswertungen von klein w. Das heißt, das wäre einfach das Maximum über die Werte von W von x und damit beschränkt. Das heißt, falls wir es schaffen, eine Lösung zu finden unserer Gleichung zu einer speziellen rechten Seite, und das ist was, das kriegt man mit Konsistenz hin. Also wenn wir es schaffen würden, diese Gleichung, die da oben steht, mit f gleich 1 zu lösen, dann wäre das LH von W wäre ja fast 1 wegen der Konsistenz. Denn das LH approximiert ja die Gleichung. Das heißt, so ein fast 1 kriegen wir wahrscheinlich hin. Also wenn wir es schaffen, diese Gleichung zu lösen mit einer speziellen rechten Seite. Und tatsächlich gilt noch ein bisschen mehr. Wir müssen es nur mit dem fast hinbekommen, denn es würde reichen. Eigentlich brauchen wir hier ja nur ein kleiner gleich. Und wenn diese Geschichte hier, wenn die größer gleich 1 wäre, also es reicht, eine Lösung zu finden, sodass wir das hier mit einem größer gleich 1 erfüllen, dann wenn wir das haben, dann wäre an dieser Stelle hier die 1 kleiner gleich dem LHW. Das heißt, wenn uns das LH hoch minus 1 nichts kaputt macht an diesem kleiner Gleichzeichen, also wenn LH hoch minus 1 noch in einem gewissen Sinne monoton wäre, dann würde das hier gelten mit einem kleiner Gleich und wir hätten an der Stelle, wird dieses Argument klappen. Und das werden wir tatsächlich machen. Wir werden uns überlegen, wann hat das LH hoch minus 1 diese Monotonie-Eigenschaft. Und wir werden gleich sehen, das hängt einfach damit zusammen, falls die Komponenten hier nicht negativ sind. Also dieses erste und das dritte, das ist einfach dieselbe Bedingung. Und dann werden wir uns überlegen, dass es reicht, uns so eine spezielle Lösung zu konstruieren, sodass wir diese mit rechter Seite größer gleich 1 lösen. Und das kriegen Sie für manche Gleichungen zumindest hin, zum Beispiel für diese Gleichung, die hier steht. Sie haben es, glaube ich, auf dem Übungsblatt, haben Sie die Aufgabe schon, also Sie sehen schon, in welche Richtung es geht. Sie haben mir auf dem Übungsblatt gezeigt, dass wenn man dieses C von x, U von x weglässt, dann hat die Gleichung eine Lösung mit gleich 1 auf der rechten Seite. Und das C von x, U von x, da werden wir sehen, das macht uns die Sache nur größer als 1. Und den Übergang von LU gleich 1 auf LHU ungefähr 1, den kriegen wir dann durch die Konsistenz hin. Also das wäre der Plan, wie wir da dran gehen. Fangen wir an mit Bemerkung 142. Was ist das für eine Monotonie, die wir da brauchen? Und wie ist das mit diesem ersten Ding, mit der Komponentenweise nicht negativ, damit das hier mit der Zeilensumme klappt? Nun überlegen wir uns erstmal angenommen, Sie haben eine Matrix und die ist komponentenweise nicht negativ, also eine komponentenweise nicht negative Matrix groß M quadratisch I gleich 1 bis N die erfüllt immer automatisch die folgende Monotonie-Eigenschaft, dass nämlich, wenn ein Vektor kleiner gleich einem anderen Vektor ist, wobei wir das komponentenweise meinen, also wenn Sie zwei Vektoren haben, x, y, mr hoch n, und der eine ist komponentenweise, also in jeder einzelnen Komponente kleiner gleich dem y, gibt eine Halbordnung auf dem Raum der Vektoren, dann und Sie nehmen das Ding mit einer komponentenweise nicht negativen Matrix mal, naja, dann ist die i-te Komponente von m mal x wäre die Summe m i j mal x j. Und wenn die x j jetzt alle kleiner gleich sind, den y j und werden mal positiven und nicht negativen kleinen m i j multipliziert, dann ist die Summe m i j x j ist kleiner gleich Summe m i j y j, weil alle x j kleiner sind gleich dem y j sind. Das heißt also, dann ist m x kleiner gleich m y. Ebenfalls komponentenweise, an dem folgenden einmal komponentenweise gemeint, wenn wir hier Vektoren miteinander vergleichen. Das heißt also, diese erste und die dritte Eigenschaft, das sind die gleichen. Also wenn wir eine Matrix haben, wenn wir es schaffen, dass unsere Diskretisierungsmatrix, dass die Inverse davon nicht negative Einträge hat, dann entspricht das so einer Monotonie-Eigenschaft und es entspricht dem, dass wir hier vorne diese Umformung mit der Unendlichnorm machen können. Das heißt, wenn wir das schaffen zu zeigen, dann ist nur noch die Frage, ob wir diese spezielle Lösung finden. Und das ist das sieht erstmal sehr viel aus, sehr viel gefordert aus, dass wir fordern, dass die Inverse von irgendeiner komplizierten Matrix nicht negativ ist. Aber tatsächlich ist es eine relativ kanonische Eigenschaft. Denn diese Monotonie-Eigenschaft, das ist was man von der Welt erwarten würde. Wenn Sie diese Differentialgleichung hier lösen und das F, denken Sie an diese Diffusionsmodellierung, das F waren die äußeren Quellen, die angelegt waren. Wenn Sie die äußeren Quellen vergrößern, dann würden Sie annehmen, dass der stationäre Zustand der Wärmeverteilung wärmer ist. Also wenn ich hier irgendwie meinen Tisch habe und ich kühle den Rand, dann sagen wir, der Tisch ist eindimensional, ich habe so einen eindimensionalen Stab, halte den linken und den rechten Randpunkt gekühlt auf 0 Grad zum Beispiel mit Eiswasser, was ich da links und rechts dran habe, halte ein paar Feuerzeuge dran, warte, bis sich so ein stationärer Zustand einstellt, also in der Mitte ist es dann irgendwie heiß, am Rand ist es kalt und halt so, dass die Wärme, die durch das Feuerzeug kommt, immer genau dieselbe Wärme ist, die links und rechts abgeleitet wird, dann habe ich irgendwie so einen stationären Zustand. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie drehen die Feuerzeuge alle ein bisschen weiter auf, das heißt, Sie erhöhen das F in jedem einzelnen Punkt, jedes einzelne Feuerzeug wird ein bisschen stärker oder gleich stark, dann würden Sie annehmen, dass der stationäre Wärmezustand auch entsprechend höher ist. Das heißt, Sie würden annehmen, dass das L hoch minus 1, da würden Sie annehmen, dass das diese Monotonie-Eigenschaft hat. Dementsprechend, wenn wir eine gute Diskretisierung haben, haben wir vielleicht die Chance, dass unsere Diskretisierung auch diese Monotonie-Eigenschaft hat. Weil das LH hoch minus 1 auch so eine Monotonie-Eigenschaft hat, ist irgendwie was Natürliches. Schauen wir, ob das auch bei uns gilt. Also wie können wir das nachprüfen für unsere Diskretisierungsmatrizen? Dafür brauchen wir noch ein Hilfsresultat, was Sie unter Umständen auch schon in einer anderen Vorlesung gesehen haben, aber was man gar nicht häufig genug gesehen haben kann. Also wenn Sie bei mir Einführung in die Numerik gehört haben, dann haben Sie es bei mir gesehen. Ansonsten braucht man es in der linearen Algebra. Je nachdem, welcher Kollege das liest, sieht man es manchmal. Und wir hatten es auch fast schon an der Tafel gehabt. Bei den Nachteilen von den expliziten Runge-Kutta-Verfahren hatten wir mal ausgenutzt, dass diese Matrix-Inverse, die in der Stabilitätsfunktion vorkommt, bei expliziten Runge-Kutta-Verfahren war die Matrix nilpotent. Und dann hatten wir ausgenutzt, dass wir diese Inverse da schreiben könnten als eine Summe von Potenzen der Matrix. Und das Ganze klappt auch für Matrizen, die nicht nilpotent sind, wenn man diese Summe der Potenzen der Matrix auf eine andere Art und Weise unter Kontrolle kriegt. Und diese andere Art und Weise, das unter Kontrolle zu kriegen, ist dieselbe wie bei reellen Zahlen, bei der geometrischen Reihe, wenn nämlich die Norm von den Matrizen kleiner gleich 1 ist. Also Lemma 1, 4, 3 ist eine Matrix, groß R, reell, n kreuz n Matrix. Wenn die erfüllt, dass die Norm von ihr kleiner ist als 1, dann, ich lasse hier eine Zeile frei, ist i minus r invertierbar und es gilt die Inverse von i minus r ist nichts anderes als die Summe k gleich 0 bis unendlich r hoch k. Ich schreibe es nicht explizit dazu, aber es ist natürlich Teil der Behauptung, dass diese Summe hier überhaupt konvergiert. Also dass das hier eine konvergente Summe ist und dann ist es entsprechend. Und dass diese konvergente Summe gleich die Inverse ist von i minus r. Ja, die Beweisidee hatten wir schon mal bei der nilpotenten Matrix, bei den expliziten Runge-Kutta-Verfahren an der Tafel und ist einfach dieselbe wie bei der geometrischen Reihe. Also bei der geometrischen Reihe wissen Sie ja, wenn Sie addieren wollen, das hier geometrische Reihe, angenommen Sie möchten gerne Zahlen addieren, 1 plus q plus q Quadrat plus q hoch 3 und so weiter. Und Sie fragen sich, was ist die Summe, wenn wir da immer mehr Zahlen aufaddieren? Lassen wir das ruhig erstmal endlich werden, damit, also irgendwo enden, damit wir da keine Probleme mit der Unendlichkeit haben. Dann ist dann der Trick bei der geometrischen Summenformel, dass Sie diese Summe hier mal q multiplizieren. Also diese Summe hier, die möchten Sie gerne ausrechnen. Dann rechnen Sie aus, was ist q mal diese Summe. Und dann sehen Sie, bei q mal diese Summe verschiebt sich einfach jeder Summand 1 nach rechts. Also das heißt, aus der 1 würde eine q werden, aus q ein q Quadrat und so weiter bis q hoch n plus q hoch n plus 1. Und das heißt aber, wenn Sie hier diese Summe nehmen und ziehen q mal diese Summe ab, dann kommt da gerade raus 1 minus q hoch n plus 1. Also mit Teleskopsumme aufgeschrieben oder mit trivialer Induktion bewiesen. Und dementsprechend ist also diese Summe, die Summenformel für die geometrische Reihe, Summe k gleich 1 bis n, k gleich 0 bis n, q hoch 0 ist gleich, was haben wir dann, 1 minus q hoch n plus 1 geteilt durch 1 minus q. Und das Schöne an diesem Argument ist, dass bis zum letzten Schritt ist das was gar nicht viele Eigenschaften der reellen Zahlen ausgenutzt hat. Also bis zum letzten Schritt brauchen Sie nur, dass Sie Produkte bilden können, dass Sie eine 1 haben und dass Sie eine Summe haben, also ein Plus und ein Minus haben. Das heißt, in jedem Ring mit 1 können Sie diese Argumente bis hierhin machen. In jedem Ring mit 1 klappt diese Geschichte. Nur an der Stelle hier, wo wir durch das 1 minus q geteilt haben, haben wir ausgenutzt, dass wir in R sind, weil ansonsten darf ich es nicht unter einen Bruchstrich schreiben. Wenn Sie einen allgemeinen Ring haben, dann ist nicht klar, dass das Linksinverse auch gleich dem Rechtsinversen ist und es ist nicht klar, ob das Inverse von links nehmen, das Inverse von rechts nehmen, ob das das gleiche ist. Deswegen dürfen wir in Ring das nicht mit dem Bruchstrich schreiben, weil hierdurch ist verloren gegangen, ob wir von links oder von rechts durch 1 minus q geteilt haben. Aber wenn wir von links mit durch 1 minus q teilen, haben wir hier also immer noch raus, dass 1 minus q eine Linksinverse ist zu der Summe. Das heißt, diesen letzten Schritt, den müssen wir nur etwas sorgfältiger aufschreiben, aber auch der letzte Schritt klappt. Der letzte Schritt heißt dann einfach, 1 minus q ist eine Linksinverse, also 1 minus q multipliziert mit Sigma ist gleich dieser Ausdruck hier auf der rechten Seite, 1 minus q hoch n plus 1. Und wenn das q jetzt so ist, dass für n gegen unendlich dieses q hoch n plus 1 gegen 0 geht, dann können wir auf die Art und Weise Invertierbarkeit in einem Ring zeigen und wissen, dass 1 minus q eine Inverse ist, eine Linksinverse ist von dieser Summe Sigma. Und insbesondere klappt das in Räumen von Matrizen, das ist ganz besonders nützlich. Und was wir dafür brauchen, ist, dass q hoch n plus 1 gegen 0 konvergiert für n gegen unendlich. Und das haben wir zum Beispiel, wenn die Norm von der Matrix kleiner ist als 1. Also das wäre die Idee, geometrische Reihe. Jetzt machen wir den Beweis, einfach mit genau demselben Argument hier. Also wir gucken uns an, schreiben das ganz rigoros auf, diese Ausdrücke hier, also die Partialsummen zu der Summe. Wir müssen ja auch noch beweisen, dass diese Summe hier überhaupt konvergiert. Also wir betrachten, geben wir den Dingern Namen, S groß N soll sein die Summe k gleich 0 bis groß n groß r hoch k. Ja, um das Argument zu machen, möchte ich gerne das n gegen unendlich treiben. Also die Frage ist, konvergieren diese Folge der Partialsummen überhaupt? Um das zu zeigen, ist die einfachste Möglichkeit, das über Cauchy-Folgeneigenschaft zu zeigen. Also wir zeigen, wenn wir jetzt Sn minus Sm nehmen, also die Summe S groß n minus S groß m, konvergiert das dann gegen 0, wenn wir das n und das m nur groß genug machen. S groß n minus S groß m ist die Norm von der Summe k gleich 0 bis groß n r hoch k minus die entsprechende Summe r hoch m. Sagen wir gleich OBDA, dass das n echt größer sei als m. Und dann kann ich hier die beiden Summen schon miteinander verrechnen. Dann ist das also die Summe k gleich m plus 1. Also alles bis zum m-ten hat sich weggekürzt und dann bleiben hier nur die Summenterme stehen von dem m plus 1 bis zu dem m-ten. Nun, und das kann ich jetzt aber zurückführen, was hiermit passiert, auf die standardgeometrische Reihe. Denn ich kann die Summe, also die Norm, egal welche Norm ich hier nehme, die Normen erfüllen immer die Dreiecksungleichung, ansonsten wären es keine Norm. Das heißt, ich kann die Norm immer reinziehen in die Summe. Das ist immer kleiner gleich die Summe k gleich m plus 1 bis groß n. Norm r hoch k. Und wenn die Norm in der, ja, ich habe hier freigelassen, also bisher steht hier einfach nur Norm r kleiner als 1. Wir könnten es fordern für die Euklidnorm oder durch die Euklidnorm induzierte Norm, aber wir möchten es später vielleicht auch für andere Normen haben. Das heißt, die Frage ist, für welche Normen gilt die Sache am Ende? Nun, wenn wir wissen, dass die Norm, die hier steht, dass wir die mit dem Hoch k auch vertauschen können, dann können wir hier wahrscheinlich was gut abschätzen. Also was wir bräuchten, wäre, dass die Norm submultiplikativ ist. Denn wenn die submultiplikativ ist, heißt das Norm von Matrix mal Matrix ist kleiner gleich Norm der einen Matrix mal Norm der anderen Matrix. Das heißt, wenn diese Norm hier submultiplikativ ist, dann ist das, was hier steht, kleiner gleich Summe k gleich m plus 1 bis groß n Norm r hoch k. Also und gilt Norm r kleiner als 1. Ich schreibe hier was hin und wische es gleich wieder weg. Wobei dies hier eine submultiplikative Norm sei. Das heißt, ich lasse es doch gleich schon so stehen. Also wenn Sie mitschreiben, können Sie es doch schon abschreiben. Also wobei dies eine submultiplikative Norm sei. Wir brauchen doch gar nicht mehr an Voraussetzungen. Ja, Norm R hatten wir gesagt, ist kleiner als 1. Das heißt, was hier steht, ist einfach ein Teil. Was hier steht, ist jetzt eine geometrische Summe von reellen Zahlen. Also die Norm ist einfach eine reelle Zahl, die hier auch k genommen wird. Das heißt, hier steht einfach der hintere Teil von der standardgeometrischen Reihe im Reellen, von der wissen wir, die konvergiert. Und da die konvergiert, heißt das insbesondere, dass die Partialsummen eine Cauchy-Folge sind. Das heißt, das konvergiert gegen 0. Und damit ist auch diese Matrix-Partialsummen sind damit auch eine Cauchy-Folge. Und Sie wissen, endlich dimensionale Vektorräume sind immer vollständig bezüglich jeder Norm. Das heißt, unser Raum R hoch n Kreuz n ist auch vollständig. Das heißt, wenn wir etwas haben, was bezüglich der Norm, die wir hier haben, eine Cauchy-Folge ist, wenn wir eine Folge haben, eine Cauchy-Folge ist, dann besitzt die einen Grenzwert. Und damit hätten wir also schon mal festgestellt, dass dieses Sn hier überhaupt konvergiert. Also hieraus folgt, S groß n konvergiert gegen irgendein, so, es existiert der Limes der S groß Ns n gegen unendlich. Nennen wir ihn groß S. Ja, jetzt bringen wir dieses Argument wie hier oben bei der geometrischen Reihe. Also wir gucken uns das an. Sn und multiplizieren es mit 1 minus q. Und das q haben wir, ist hier die Matrix R. Das heißt, wir nehmen 1 minus groß R mal Sn und würden erwarten mit demselben Argument wie hier in der Mitte auf der Tafel, dass das dann am Ende 1 minus R hoch n plus 1 gibt. Und das klappt offensichtlich tatsächlich, denn 1 minus, also erstmal müssen wir erklären, was meinen wir mit 1 minus R? Die 1, die wir hier brauchen, wäre die Matrix 1, also die Einheitsmatrix. Also wir nehmen Einheitsmatrix minus R mal diese Summe Sn. Dann hätten wir hier also Einheitsmatrix mal Summe R hoch k gleich 0 bis groß n minus R mal die Summe k gleich 0 bis groß n R hoch k. Ja, und wir sehen, das erste gibt einfach Summe r hoch k. Hier verschiebt sich das Ganze und gibt ein r hoch k plus 1. Das heißt, hier stehen alle Summenglieder, die wir hier vorne auch haben, ab dem ersten und bis zu dem n plus ersten. Das heißt, von hier vorne überlebt nur das r hoch 0. R hoch 0 ist, haben wir noch nicht dazu gesagt, aber wenn wir das, also wir müssen uns an der Stelle hier schon einigen, was meinen wir mit r hoch 0. Und die kanonische Definition ist, dass wir damit meinen, dass r hoch 0 die Identität sein soll, die Einheitsmatrix sein soll. Mit dieser Konvention würde hier vorne, also hier vorne bleibt einfach das übrig, was wir als R hoch 0 definiert haben. Wenn wir das als Einheitsmatrix definiert haben, dann bleibt hier vorne die Einheitsmatrix übrig und von hier hinten R hoch groß N plus 1. So, und das heißt, diese Geschichte klappt ganz genauso. Was wir jetzt bräuchten, um auf die geometrische Reihenformel zu kommen, dass wir die unendliche Reihe betrachten, wäre im Reellen, dass wir das n gegen unendlich laufen lassen und dass dieser Ausdruck dann gegen 0 geht. Also überlegen wir uns, dass das hier auch der Fall ist. Der Limes von der Norm von r hoch n plus 1, der wäre ja gleich, oder schreiben wir es gleich so, der wäre ja kleiner gleich, wieder Submultiplikativität ausgenutzt, Norm von R hoch N plus 1. Wenn das eine Zahl ist kleiner als 1, haben wir also hier eine kleine Zahl, eine Zahl kleiner 1 hoch eine immer größer werdende Potenz. Das heißt, das geht tatsächlich gegen 0. Und damit offensichtlich auch die Norm von R hoch N plus 1. Und wenn die Norm von der Matrix gegen 0 geht, heißt das, die Matrix konvergiert gegen die Nullmatrix. Das heißt, dieser Ausdruck, der hier steht, der konvergiert gegen I, gegen die Einheitsmatrix. Und wir haben gesehen, die Fn's konvergieren. Das heißt, wir können in diesem Ausdruck hier jetzt auch auf der linken Seite den Grenzwert nehmen für n gegen unendlich. Das Sn, haben wir gesehen, konvergiert gegen die unendliche Summe, also die Sn's konvergieren. Es gibt den Grenzwert S als Limes der Sn's. Und die Multiplikation mit I minus R, das muss man einmal nachgerechnet haben, in der linearen Algebra zum Beispiel, die Multiplikation mit einer Matrix ist eine stetige Operation auf den Matrizen. Also eine Multiplikation mit einer Matrix ist was Stetiges. Das heißt, das, was hier links steht, konvergiert außerdem auch, also der Limes groß N gegen unendlich von I minus R Sn, das konvergiert auf der einen Seite gegen die Einheitsmatrix und auf der anderen Seite konvergiert das aber auch gegen I minus R mal S. Und damit haben wir gezeigt, dass diese unendliche Summe, von der wir gesehen haben, sie existiert, diese unendliche Summe ist eine Rechtsinverse zu der Matrix I minus R. Und es sind aber quadratische Matrizen und da wissen Sie, injektiv ist gleich surjektiv, Rechtsinverse ist gleich Linksinverse, ist gleich insgesamt Inverse. Also können das Argument auch nochmal von der anderen Seite machen, aber hier ist es noch einfacher. Bei einer quadratischen Matrix reicht es zu zeigen, dass Sie eine Linksinverse oder eine Rechtsinverse haben. Die ist dann automatisch das jeweils andere auch. Also das bedeutet, I minus R ist also invertierbar und I minus R hoch minus 1 ist diese unendliche Summe. Und das ist ein enorm nützlicher Satz, also deswegen ist das auch sowas, was Sie, das darf man auch in jeder zweiten Vorlesung einmal vorgerechnet bekommen, denn das ist auch so eins der großen Hilfsmittel, die wir in der Mathematik haben. Wir können eine Invertierbarkeit dadurch zeigen, dass wir ja, diese Neumannsche Reihenformel hier benutzen. Also damit haben wir eine Invertierbarkeit gezeigt und wir haben sogar eine explizite Formel für die Inverse. Und das werden wir jetzt auch ausnutzen für das LH. Wir wissen, wie das LH aussieht. Das haben Sie ja relativ explizit gegeben, wie diese Matrix aussieht, wenn Sie diese Differentialausdrücke in Ihrer Differentialgleichung ersetzen durch finite Differenzen. Und wir wissen jetzt, dass die Inverse von so einem Ausdruck, die setzt sich zusammen aus irgendwelchen Summen von der Matrix hoch K. Insbesondere für Dinge wie Positivität von Einträgen ist das eine unglaublich nützliche Formel. Denn wenn Sie wissen, dass diese R's, die hier stehen, wenn die alle nicht negative Einträge haben, haben Sie auch hoch K immer nur nicht negative Einträge, sind ja nur Summen von Produkten. Die unendliche Summe gibt dann also noch Grenzwerten von Summen von nicht negativen Einträgen. Das heißt, es gibt auch nicht negative Einträge. Also zum Beispiel für solche Argumente ist die Neumannsche Reihe unglaublich nützlich. Vorher machen wir aber eine Viertelstunde Pause und entsprechend um Viertel nach weiter. Ja, gerne. Ja. Diese? Ja. 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 Genau. Ja, das ist die lustige 1. Haben wir, genau. Und das wäre dann entsprechend. Ja, also wir haben gesehen, wir haben eine Chance, Stabilität zu zeigen. Was wir dafür bräuchten, wäre, dass unsere Inverse von dieser Diskretisierungsmatrix, diesem diskretisierten Differentialoperator, dass die eine gewisse Monotonieeigenschaft besitzt, also zum Beispiel nur nicht negative Komponenten besitzt. Und dann bräuchten wir noch eine spezielle Lösung von unserer Differentialgleichung, die das irgendwie mit rechter Seite größer gleich 1 erfüllt. Und dann könnte man beides kombinieren, um eine Abschätzung für die Norm von LH hoch minus 1 zu bekommen. Also ist die Frage erstmal, hat dann das LH hoch minus 1, hat das diese Monotonieeigenschaft, hat das nur nicht negative Komponenten? Und das hat es tatsächlich unter sehr, sehr allgemeinen Annahmen, die bisher immer erfüllt waren für die Beispiele, die wir bisher gesehen haben. Lemma 144. Angenommen, wir haben eine Matrix, groß A im R hoch N kreuz N. Denken Sie an das LH, was wir aufgestellt hatten zur Diskretisierung mit finiten Differenzen. Angenommen, diese Matrix ist strikt diagonal dominant. Damit meinen wir, dass der Eintrag auf der Diagonale in jeder Zeile mehr ist als die Summe aller anderen Einträge betragsmäßig aufsummiert, also Summe a i j betragsmäßig über alle j aufsummiert, j gleich 1 bis groß n, klein n, außer dem Diagonaleintrag. Wenn der Diagonaleintrag also die Zeile so dominiert, dass er größer ist als die Summe aller anderen Einträge, und wenn dann noch zusätzlich gilt, dass die Diagonaleinträge alle positiv sind, also mit positiven Diagonalelementen, und die Nicht-Diagonal-Elemente alle negativ sind oder null, also nicht-positiven Nicht-Diagonal-Elementen, das reicht schon, damit die Matrix invertierbar ist und die inverse Matrix diese Monotonie-Eigenschaft hat, dass nämlich a hoch minus 1 komponentenweise größer gleich 0 ist. Also dann ist a invertierbar und a hoch minus 1 komponentenweise nicht negativ. Und wir schreiben das in diesem Abschnitt der Vorlesung auch einfach als a hoch minus 1 größer gleich 0. Das ist mit ein bisschen mehr Vorsicht zu genießen. Die Schreibweise bei Vektoren ist das klar. Wenn Sie sagen, Vektor größer gleich 0, meint damit jeder Komponentenweise. Bei Matrizen gibt es noch eine andere Halbordnung, nämlich die selbstadjungierten Matrizen, die können Sie auch sagen, sind größer gleich 0, wenn sie nur nicht negative Eigenwerte hat. Entsprechend eine Matrix größer gleich der anderen Matrix, wenn die Differenz nur positive Eigenwerte hat. Und hier meinen wir aber in diesem Abschnitt der Vorlesung, meinen wir auch bei Matrizen, wenn wir größer gleich 0 schreiben, meinen wir das immer komponentenweise. Ja, und wenn Sie kurz zurückblättern, wie LH aussah, was Sie da durch Diskretisierung erhalten haben, das erfüllt diese Eigenschaften. Denken Sie zum Beispiel an die zweite Ableitung, wenn Sie die diskretisieren durch zentrale Differenzen, dann führte das auf so zentrale Differenzen zweimal der Eintrag, wo Sie gerade sitzen, minus der Eintrag links davon, minus der Eintrag rechts davon durch h Quadrat ist das, was Ihnen die zweite Ableitung approximiert haben. Das heißt, da haben Sie sowas. Ein minus 1, 2, minus 1 typischerweise stehen in der Zeile. Das heißt, da haben Sie fast das strikt Diagonaldominante und Sie haben, dass Sie auf der Diagonale positiv sind und daneben nur entweder negativ oder gleich 0 sind. Da wir vorausgesetzt haben in dem Abschnitt, dass das C recht größer ist als 0, sorgte das dafür, dass auf der Diagonale immer noch ein bisschen mehr rauskommt. Das heißt, den Fall, den wir hier betrachten, der ist wirklich strikt diagonaldominant. Wir sind hier wirklich echt größer. Tatsächlich, das werden wir später in der Vorlesung mal brauchen, gilt auch noch fast das Gleiche, wenn wir hier statt größer und größer gleich haben. Also angenommen ist, dass das A im R auch N kreuz N, wenn das nur eine diagonal dominante Matrix ist. Das heißt, wir haben diese Geschichte mit größer gleich statt größer. Also a i i ist größer gleich, Summe j gleich 1, j ungleich i bis n, Betrag a i j mit ansonsten denselben Voraussetzungen, positive Diagonalelemente und nicht positive Nicht-Diagonalelemente dann gilt fast das Gleiche. Alles, was wir noch machen müssen, also was man unter dieser Voraussetzung nicht zeigen kann, ist, dass das A invertierbar ist. Aber wenn wir das schon wissen, wenn das A invertierbar ist, dann gilt der Rest auch. Also wenn das A eine invertierbare, diagonaldominante Matrix ist mit positiven Diagonalelementen, nicht positiven, nicht Diagonalelementen, auch dann ist das A hoch minus 1 komponentenweise nicht negativ. Also A hoch minus 1 größer gleich 0. Und insbesondere heißt das, wir haben also unsere Monotonie-Eigenschaft. Wir haben die Monotonie-Eigenschaft für das A hoch minus 1. Das heißt also, wenn AU gleich kleiner gleich AV ist, wenn wir irgendwelche Vektoren U und V haben und wissen, A drauf auf das U angewendet ist, komponentenweise kleiner gleich A auf das V angewendet, dann folgt daraus immer automatisch, dass U kleiner gleich V gewesen sein muss. Denn Sie können hier einfach von beiden Seiten mal A hoch minus 1 nehmen und das A hoch minus 1 hat diese Monotonie-Eigenschaft. Ja, beweisen können wir das Ganze mit der Neumannschen Reihe. Also schauen wir uns das an, Beweis, Teil A. Wir nehmen uns die Neumannsche Reihe. Die Neumannsche Reihe sagt uns was aus über die Inversion von solchen Ausdrücken Identität minus irgendetwas. Jetzt haben wir hier eine allgemeine Matrix und wir möchten auch diese Matrix selber invertieren und nicht Identität minus irgendwas. Aber wir können uns sowas wie die Identität rausnehmen aus der Matrix. Wir können nämlich aus der Matrix A können wir uns ihre Diagonale rausnehmen. Also wir zerlegen die Matrix in ihre Diagonalanteil und den Nebendiagonalanteil, schreiben zerlege groß A gleich D minus N in Diagonal- und Nicht-Diagonalanteil. Ich lasse das so stehen und schreibe Ihnen das nicht indexweise auf. Also D soll die Diagonalmatrix sein, wo auf der Diagonale das DII gerade dem AII entspricht für alle I und ansonsten nur Nullen stehen. Und das N soll die Matrix sein, die sich ergibt, wenn Sie das D von dem A abziehen. Oder andersrum, das D minus A soll gerade das N sein. Das heißt, in dem N steht auf der Diagonale Nullen und außerhalb der Diagonale stehen dieselben Einträge wie in A, nur mit einem Minuszeichen davor. Dann gilt nach Voraussetzung erstmal, dass das D ist echt größer als 0 in dem D. Wir haben strikt diagonaldominant, das heißt insbesondere haben wir hier positive Diagonalelemente und wir haben die Nicht-Diagonalelemente, das haben wir das N so definiert, dass die mit mal minus 1 genommen werden. Das heißt, die sind jetzt auch alle nicht negativ, N größer gleich 0 eintragsweise. Und wir wissen, unser A ist gleich D minus N und das D ist eine Diagonalmatrix mit positiven Diagonaleinträgen. Das Ding ist also schon mal invertierbar. Das heißt, wir können das D hier ausklammern und kriegen damit die Einheitsmatrix ins Spiel rein. Also das ist gleich D mal Identität minus D hoch minus 1 N. Und wenn wir diesen Ausdruck hier gleich R nennen, dann ist das ja gerade so eine Geschichte, wie es in der Neumannschen Reihe vorkam. Also die Invertierbarkeit, dafür reicht zu zeigen, dass dieser Ausdruck hier hinten invertierbar ist. Das D ist invertierbar, Produkt invertierbarer Matrizen ist invertierbar. Das heißt, die Frage ist, erfüllt das R, was hier steht, erfüllt das die Voraussetzung für die Neumannsche Reihe? Also hat das Ding Norm kleiner gleich 1. R gleich D hoch minus 1 hoch N. Was wissen wir darüber? Nun, wir wissen, die Unendlich-Norm von R, also die Zeilensummennorm von R, das kriegen wir schnell nachgerechnet, die wird kleiner gleich 1 sein. Also was sind die Einträge? Das kriegen wir im Kopf hin. Die Einträge von R sind hier die Nebendiagonalelemente, die wir vorher hatten. Und dann haben wir mal D hoch minus 1 genommen. Mal D hoch minus 1, D ist die Diagonalmatrix mit der Diagonale von A. Das heißt, D hoch minus 1 hat 1 durch diese Diagonaleinträge da stehen. Dann nehmen wir das D hoch minus 1 mal irgendeine andere Matrix. Das heißt, wir nehmen Diagonalmatrix mal andere Matrix. Das heißt, wir nehmen zeilenweise, haben wir die Multiplikation mit dem entsprechenden Diagonaleintrag. Das heißt, der erste Diagonaleintrag wird, durch den wird die ganze erste Zeile von unserem N hier geteilt. Das heißt, was steht in der ersten Zeile von D hoch minus 1 N? Da stehen drin die Nebendiagonalelemente von A, irgendwie mit Vorzeichen noch geändert, und immer geteilt durch den Diagonaleintrag. Und dann auf dem Diagonaleintrag von D hoch minus 1 N steht einfach eine 0. Das heißt also, was da steht, sind A1J mit irgendwelchen Vorzeichen geteilt durch A11. Wenn Sie das jetzt aufsummieren, wenn Sie die Zeilensummennorm nehmen davon, dann summieren Sie also die A1J über alle J geteilt durch das A11. Und da Sie aber strikt diagonaldominant sind, ist diese Summe hier weniger als das, durch das Sie geteilt haben. Das heißt, Sie haben in jeder Zeile kommt auf die Art und Weise was raus, was kleiner ist als 1. Und damit ist also insgesamt die Norm, die unendliche Norm von R, kleiner gleich 1, wegen der strikten Diagonaldominanz. Also strikt diagonaldominant und einfaches Nachrechnen. Außerdem, genauso einfach, gucken wir uns das eben, haben wir das ohne Vorzeichen gemacht, weil wir sowieso die Zeilensummennorm, da werden wieder Beträge genommen. Gucken wir uns die Vorzeichen doch nochmal an. Wie sind die Vorzeichen, die wir da haben? Wir haben das n ist größer gleich 0, das hat alles positive Einträge. Das d hatte positive Diagonale, d hoch minus 1, 1 durch ist entsprechend positive Diagonale. Das heißt, d hoch minus 1 n heißt, wir haben da die positiven Einträge von n stehen und alle nochmal geteilt durch diesen positiven 1 durch Diagonaleintrag. Das heißt, in d hoch minus 1 n kommen auch nur Einträge größer gleich 0 vor. R, größer, r ist auch komponentenweise größer gleich 0. Ja, und das heißt, wir können unsere Neumannsche Reihe verwenden. Das war Lemma 143. Und Lemma 143 sagt uns erstmal, dadurch, dass das R in einer Norm kleiner ist als 1, muss das I minus R invertierbar sein. Ja, und wenn I minus R invertierbar ist, D ist auch invertierbar, dann heißt das insbesondere, dass dann auch A invertierbar ist. Und Lemma 143 sagt uns noch mehr. Lemma 143 sagt uns auch, die Inverse von I minus R, die ist die Summe K gleich 0 bis unendlich R hoch K. Und das bedeutet, wenn wir hier in R Matrizen haben, die alles Einträge größer gleich 0 haben, das haben wir uns eben schon überlegt bei der Neumannschen Reihe, dann hat auch R hoch K nur Einträge größer gleich 0, dann haben alle endlichen Summen von R hoch K nur Einträgen größer gleich 0 und unendliche Summen sind entsprechend Limites von endlichen Summen. Der Limes von Matrizen ist immer äquivalent zum Limes der einzelnen Einträge, da alle Normen äquivalent sind im Endlichdimensionalen. Das heißt, der einzelne Eintrag von dieser unendlichen Summe hier entsteht als Limes der einzelnen Einträge von diesen Summen R hoch K hier. Das heißt, jeder einzelne Eintrag der unendlichen Summe ist ein Limes von nicht negativen Zahlen und damit selber nicht negativ. Das heißt, dieses Ding hier muss auch größer gleich 0 sein, da diese Ausdrücke hier alle größer gleich 0 sind. Ja, und damit fehlt nicht mehr viel. Das A hoch minus 1 ist ja dann gleich I minus R hoch minus 1 D hoch minus 1. Das Ding hat Einträge größer gleich 0, das Ding hat Einträge größer gleich 0, also hat das A hoch minus 1 Einträge größer gleich 0. Und lassen Sie mich an der Stelle wieder darauf hinweisen, diese Neumannsche Reihe, also viele der wirklich großen Sätze und der großen Hilfsmittel in der Mathematik verbinden irgendwo Algebra und Analysis auf so eine Art und Weise, dass Voraussetzungen, die zum Beispiel in einer speziellen Norm erfüllt sein müssen, dann uns eine Aussage geben, die gar nicht mehr von der Norm abhängt. Das haben wir beim Banachschen Fixpunktsatz, haben wir das ausführlich ausgenutzt. Beim Banachschen Fixpunktsatz haben wir die Lösbarkeit einer Gleichung, folgte daraus, dass diese Vorschrift der Fixpunktgleichung, dass das eine Kontraktion ist bezüglich irgendeiner Norm. Das heißt, wir müssen nur irgendeine Norm finden. Und ganz oft sahen die Anwendungen zum Beispiel in dieser Vorlesung ja so aus. Wir haben irgendeine Norm konstruiert, bezüglich der das eine Kontraktion wurde und damit war dann die Lösbarkeit sichergestellt. Das heißt, eine analytische Eigenschaft, die eine Norm voraussetzt, gibt uns in dem Satz eine algebraische Eigenschaft, nämlich die Lösbarkeit einer Gleichung, die gar nicht davon abhängt, wie wir den Raum normiert haben. Das heißt, welches Maßband wir an den Raum anlegen, hat erstmal nichts damit zu tun, ob die Gleichung lösbar ist oder nicht. Und das Besondere am Banachschen Fixpunktsatz ist, wenn Sie es schaffen, ein Maßband zu entwickeln, so dass Ihre Abbildung da drin eine Kontraktion ist, kriegen Sie Lösbarkeit raus. Diese Neumannsche Reihe ist auch so was Tolles. Die Neumannsche Reihe ist nämlich auch so, Sie müssen nur in irgendeiner Norm, die muss nur eine submultiplikative Matrixnorm sein, Sie müssen nur in irgendeiner Norm es schaffen, dass Ihre Matrixnorm kleiner hat als 1, dann ist I minus diese Matrix invertierbar. Invertierbarkeit hat nichts damit zu tun, welche Norm Sie auf dem Raum haben. Das heißt, an der Stelle hier konnten wir die Unendlich-Norm nehmen und dann bezüglich irgendwelcher anderen Normen hat das R wahrscheinlich nicht Norm kleiner als 1. Aber es reichte, eine einzige Norm zu finden, bezüglich derer die Norm kleiner ist als 1. Und schon ist sichergestellt, dass i minus r invertierbar ist. Das heißt, hier haben wir den Teil, dass es invertierbar ist, ist eine rein algebraische Eigenschaft. Hier steckt die Norm wieder mit drin. Allerdings auf eine etwas schwächere Art und Weise, nämlich dass diese Summe hier konvergiert. Das haben wir uns nicht extra dazu geschrieben, weil im endlichdimensionalen alle Summen, alle Normen äquivalent sind. Aber die Konvergenz dieser Summe haben wir gezeigt in der Norm, bezüglich der die Norm von r kleiner gleich 1 war. Was aber im endlichdimensionalen immer automatisch impliziert, dass diese Summe hier bezüglich allen anderen Normen auch konvergieren würden. Das heißt, wir haben aus einer Eigenschaft, die nur für eine einzige spezielle Norm gelten muss, wird durch die Neumannsche Reihe eine Behauptung, die erstmal rein algebraisch ist, komplett unabhängig von Normen gilt, plus eine Eigenschaft, die für alle Normen gilt, für alle äquivalenten Normen gilt, nämlich die Konvergenz einer Reihe. Das heißt, an der Stelle haben wir das wirklich schön ausgenutzt, dass wir nämlich hier die spezielle Unendlich-Norm nehmen konnten. Ja, Teil A ist damit bewiesen. Wir wissen, das Ding ist invertierbar. Wir wissen, die Inverse ist größer gleich 0 komponentenweise. Wie machen wir das in Teil B? Nun, angenommen, wir haben jetzt ein A, das ja, vielleicht nicht mehr diese strikte Diagonaldominanz erfüllt, aber dafür haben wir jetzt vorausgesetzt, dass das A schon invertierbar ist. Das können wir zurückführen auf den Teil A, denn wir wissen, dass A ist nur diagonaldominant, aber nicht strikt diagonaldominant. Das heißt, die Diagonaleinträge sind nur größer gleich, sind unter Umständen gleich der Summe der Beträge der restlichen Zeile. Das heißt, wenn auf der Diagonale nur ein ganz, 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 ganz bisschen mehr drauf wäre, dann wäre die strikt diagonaldominant. Das heißt, wenn wir in B unter den Voraussetzungen von B sind und wir addieren auf unser A ein ganz, ganz kleines bisschen die Einheitsmatrix drauf, schon ist das Ding strikt diagonaldominant und erfüllt damit die Voraussetzungen von A. Also A plus Epsilon I ist strikt diagonaldominant für alle Epsilon größer 0 und erfüllt offensichtlich die Voraussetzung von A. Denn die Nebendiagonalelemente, die sind immer noch kleiner gleich 0, die haben wir gar nicht verändert. Die Diagonalelemente sind immer noch größer gleich 0, da haben wir höchstens was drauf addiert. Das heißt, wir können A anwenden auf A plus Epsilon I. Das heißt also, aus A folgt, dass die ganz, ganz klein bisschen gestörte Matrix, die ist invertierbar und erfüllt, dass all ihre Komponenten der Inverse größer gleich 0 sind. Naja, und die Eigenschaften, dass Komponenten größer gleich 0 sind, die überträgt sich natürlich auf Limites. Das heißt, wenn wir jetzt den Limes bilden für Epsilon gegen 0 und dieser Limes existiert, wenn wir damit keine Probleme haben, dann wird hierfür auch gelten, dass die größer gleich 0 sind. Und was wir dafür also bräuchten, wäre für Epsilon gegen 0 konvergiert das, was hier steht, offensichtlich gegen A. Also die Norm von diesem Ausdruck hier minus A ist Norm von Epsilon I, ist also gerade Norm von der Einheitsmatrix, ist kleiner gleich 1 für jede submultiplikative Matrixnorm und Epsilon geht gegen 0. Das heißt, diese Geschichte hier, die konvergiert gegen Norm A. Also das, was hier steht, konvergiert gegen A. Die Frage ist, konvergiert dann auch die Inverse von diesem Ausdruck gegen die Inverse von A? Das heißt, die Frage ist die Matrix-Inverse bilden, ist das eine stetige Operation? Also können Sie Limes und Inverse bilden miteinander vertauschen auf Matrizen? Und das folgt aber auch ganz einfach. Sie können das entweder zeigen, aus der Neumannschen Reihe kann man das mitfolgern, zusammen sogar mit einer quantitativen Abschätzung, wie nah die Inverse dran ist. Es geht aber auch noch einfacher. Sie haben in der linearen Algebra haben Sie explizite Formeln für Matrix-Inversen gesehen, die wir in der Numerik nie verwenden, weil die alle zu unkompliziert sind im Computer und weil die zu implementieren alle viel zu lang dauern würden im Computer. Aber nichtsdestotrotz sind die natürlich trotzdem gültig, diese Formel, die Sie da in der linearen Algebra hergeleitet haben. Also zum Beispiel typischerweise haben Sie gesehen, diese Formel, die sogenannte adjunkte Matrix benutzt. Das heißt, Sie nehmen zu jedem Eintrag die Unterdeterminante, die entsteht, wenn Sie bei diesem Eintrag Zeile und Spalte wegstreichen, das Ganze nochmal irgendwie minus 1 hoch eine geeignete Potenz und dann nehmen Sie von dieser Untermatrix, die da steht, nehmen Sie die Determinante und dann nehmen Sie diese Einträge geteilt durch diese Unterdeterminanten und auf diese Art und Weise, man nennt es manchmal auch Laplace-Formel, haben Sie eine explizite Formel für die Matrix-Inverse. Und in dieser Formel kommen nur drin vor die Einträge der ursprünglichen Matrix mit Determinanten gebildet. Wenn Sie sich diese Formel scharf angucken, dann sehen Sie, dass alles, was da passiert, hängt stetig ab von den Einträgen, dieser Matrix. Solange der Nenner, nämlich die Determinante, durch die sie teilen, also sie teilen auch einmal durch die Determinante der gesamten Matrix, das gibt ihnen das, was im Nenner steht. Im Zähler stehen irgendwelche Determinanten von diesen Untermatrizen. Das heißt, der Zähler hängt stetig ab von den Einträgen der ursprünglichen Matrix und der Nenner hängt stetig ab von den Einträgen der ursprünglichen Matrix. Das heißt, insgesamt hängt das Ding stetig ab von den Einträgen der ursprünglichen Matrix, wenn der Nenner nicht 0 werden kann. Und das wird er nicht, wenn die Determinante von A ungleich 0 ist. Also aus der expliziten Lösungsformel, aus expliziten Formeln für Matrixinverse folgt Matrixinversion ist stetig. Ja, es gibt noch mehr von diesen expliziten Formeln. Sie können auch, vielleicht haben Sie es in der linearen Algebra gesehen, Sie können auch benutzen, dass das charakteristische Polynom mit Matrix eingesetzt ist gleich 0. Das heißt also im charakteristischen Polynom, da steht irgendwo hinten steht ein konstanter Term drin, der muss ungleich 0 sein, ansonsten wäre die Determinante von Ihrer Matrix gleich 0, können Sie sich überlegen. Und dann können Sie das Ganze auflösen nach diesem letzten konstanten Term, durch die Zahl noch teilen und dann haben Sie eine Formel für ein Polynom in der Matrix mit Koeffizienten, die aus dem charakteristischen Polynom kommen, ist gleich die Einheitsmatrix. Auf die Art und Weise kriegen Sie auch eine explizite Formel für die Inverse von der Matrix, die ein Polynom ist, wo die Koeffizienten die vom charakteristischen Polynom sind. Charakteristisches Polynom hängt auch wieder ab, stetig von der Matrix. Das sind auch wieder alles nur Determinanten. Das heißt, auch da, was da steht, hängt alles stetig ab von der Matrix, die Sie eingesetzt haben. Und damit haben wir also, die Matrixinversion ist stetig und das bedeutet, der Limes von A plus Epsilon I hoch minus 1, der ist gleich der Limes von A plus Epsilon I hoch minus 1, Epsilon gegen 0, falls dieser Limes hier invertierbar ist. Das brauchen Sie, denn sonst wäre der Nenner, der da in diesen expliziten Formeln auftaucht, der würde gleich 0 werden. Also, und das ist, haben wir aber vorausgesetzt, dass das A invertierbar ist. Das heißt, das gibt gleich A hoch minus 1. Und das bedeutet, dass A hoch minus 1 entsteht komponentenweise als Limes von irgendwelchen Matrizen hier, die alle komponentenweise größer gleich 0 sind. Also daraus folgt, A hoch minus 1 ist komponentenweise größer gleich 0, weil diese Ausdrücke hier alle komponentenweise größer gleich 0 sind. Ja, das sieht also schon mal gut aus. Den Teil haben wir hingekriegt. Wir haben, wenn Sie für die Beispiele von finiten Differenzen, die wir verwendet hatten, da kamen immer solche Matrizen raus. Diagonale positiv, Nebendiagonale negativ. Und die waren auch immer so, wenn Sie dann nochmal nachschauen, dass diese Matrizen strikt diagonaldominant waren, weil immer das, was auf den Nebendiagonalen stand, gab zusammen das, was auf der Diagonale steht. Und auf der Diagonale steht das plus noch der Ausdruck, der da von diesem plus c von x, u von x kam. Also auf der D, und das c war als größer gleich 0 vorausgesetzt. Also das heißt, auf der Diagonale stand immer noch ein bisschen mehr als das, was auf den Nebendiagonalen insgesamt stand. Also das heißt, unser LH, was wir bisher verwendet hatten, das erfüllt das tatsächlich, dass LH auch minus 1 komponentenweise nicht negativ ist. Was wir jetzt noch brauchen, um das Ganze rund zu machen, wäre also, dass wir diese spezielle Lösung haben müssen und dann dieses Monotonie-Argument, wie vor der Pause besprochen, so benutzen können, dass wir zeigen können, dass die Norm von LH auch minus 1 beschränkt bleibt. Und das ist alles, was wir noch brauchen, damit am Ende unser Verfahren konvergiert, das nämlich aus der Konsistenz zusammen mit der Stabilität in Konvergenz folgt. Und das machen wir gleich alles zusammen in Lemma 1, 4, 5. Also unter den Annahmen, die wir haben in diesem Abschnitt, blättern wir nochmal zurück, was hatten wir da alles vorausgesetzt? Unter den Annahmen, dass wir unser spezielles Randwertproblem betrachten, was ich ganz am Anfang an der Vorlesung an der Tafel hatten. Also minus u2' plus bu' plus cu gleich f. Wir betrachten nur dieses eine Randwertproblem, nur mit homogenen Dirichlet-Randbedingungen, also u von 0 gleich 0, u von 1 gleich 0 auf dem Intervall 0, 1. Diskretisieren das, so wie im letzten Abschnitt, also mit zentralen Differenzen, sowohl im Ort für die zweite Ableitung als auch für die erste Ableitung. Für diese zentralen und das Ganze noch unter der Annahme, dass das b eine C2-Funktion ist und das c eine stetige Funktion ist, die echt größer ist als 0. Unter den Annahmen hatten Sie letzte Woche schon gesehen, dass Sie die Konsistenz haben, dass Sie so schnell wie h² gegen 0 konvergieren mit dem Konsistenzausdruck, also richtige Lösung, falls sie existiert, eingesetzt in das LH konvergiert so schnell gegen 0, also gegen das Groß F, wie h² gegen 0 geht. Ja, das Ganze klappt natürlich nur, wenn eine Lösung existiert. Also auch das setzen wir in diesem Abschnitt voraus, dass wir auch annehmen, dass eine Lösung existiert. Und unter all diesen Annahmen können wir jetzt auch noch zeigen, dass wir auch die Stabilität haben. Es existiert nämlich ein H0 größer 0, also eine Schrittweite. Wenn wir die unterschreiten, dann bleibt alles unter Kontrolle. Dann gilt die Norm LH hoch minus 1. Das Ding bleibt in der unendlichen Norm kleiner gleich C für alle H unterhalb dieser Schrittweite H0. Und das beweisen wir jetzt mit diesem Trick, dass wir diese Monotonie von dem LH hoch minus 1 ausnutzen, zusammen mit einer speziellen Lösung. Und die spezielle Lösung, die haben Sie schon hergeleitet. Sie haben sich nämlich überlegt, in Übungsaufgabe 9.1, dass eine Lösung existiert, W, die sogar viermal stetig differenzierbar ist. Das brauchen wir nachher für die Konsistenzabschätzung. Und dieses W löst das etwas vereinfachte Randwertproblem minus B2' von x plus B von x, W' von x gleich 1 für alle x in 0, 1 mit den richtigen Randwerten W von 0 gleich 0 gleich W von 1. Das heißt, wir haben uns unsere Gleichung genommen. Die Gleichung, die uns eigentlich interessiert, hätte hier noch ein plus C von x, W von x dabei und eine allgemeine rechte Seite. Aber um so eine Lösung zu konstruieren, wo wir dann später was haben mit LH von W größer gleich 1, reicht es, können wir gewisse Teile weglassen. Wir können diese allgemeine rechte Seite durch eine 1 ersetzen und wir können den Term mit dem C von x, U von x weglassen, weil der später eh nur einen positiven Einfluss haben wird, werden wir sehen. Und dann wird die Gleichung so einfach, dass wir sie explizit lösen können. Denn was hier jetzt steht, ist keine Gleichung zweiter Ordnung mehr, sondern eigentlich noch eine Gleichung erster Ordnung. Denn Sie können das W', das können Sie einfach V nennen zum Beispiel. Dann steht hier V' plus B von x, V von x gleich 1. Und dann ist das eine Gleichung, wo Sie im Wesentlichen nur sowas brauchen, wie die Ableitung ist gleich irgendeine Funktion mal die ursprüngliche Funktion plus irgendwas Konstantes. Und das ist was, das kriegt man mit elementaren Bestandteilen hin. Also wird irgendwas wie die E-Funktion wird mit reinkommen, damit bei dem Ableiten irgendwie eine Funktion mit rausfliegt. Also sowas wie E-Funktion hoch eine Stammfunktion von B von x ist schon mal ein ganz naheliegender Ansatz. Damit hätten Sie es mit ist gleich 0 gelöst und das mit ist gleich irgendeine inhomogene Seite kriegt man typischerweise damit hin, dass man noch mit irgendeiner anderen Funktion den Ausdruck multipliziert. Dann fällt nämlich mit Produktregel fällt noch ein Zusatzterm bei raus. Und auf diese Art und Weise zeigen Sie in Übungsaufgabe 9.1, dass das Ding hier tatsächlich eine Lösung besitzt. Und die können wir jetzt ausnutzen, denn für dieses Ding können wir jetzt zeigen, dass ich deute das mal an, dass LH groß W größer gleich der lustigen 1 ist, wobei das groß W die Auswertung von dem kleinen W sind. Und wenn wir das gezeigt haben, dann sind wir fertig. Dann können wir nämlich so vorgehen wie in unserer Idee. Wir haben gezeigt, dass LH hoch minus 1 ist monoton. Das heißt, wenn wir abschätzen wollen, dass LH hoch minus 1, dann wissen wir, dass es monoton ist, das heißt komponentenweise nicht negativ. Das heißt, die Unendlich-Norm von LH hoch minus 1, die ist einfach LH hoch minus 1 mal die lustige 1. Und der Ausdruck ist größer gleich, weil die 1 ist, wenn wir hier auf diesen Ausdruck hier LH hoch minus 1 anwenden, dann haben wir also LH hoch minus 1, lustige 1 ist kleiner gleich LH hoch minus 1 LH W. Das wäre gleich W und das ist das Maximum der Einträge von W von x. Das ist also was sich nicht ändert, wenn wir das H gegen 0 treiben. Das heißt, wenn wir es bis hierhin geschafft haben, dann sind wir im Prinzip fertig. Ich schreibe Ihnen die zwei Schritte dann auch nochmal ordentlich hin. Aber im Prinzip sehen wir schon, was wir zeigen müssen, ist, dass die Hoffnung wäre, dass von diesem W die Auswertung eingesetzt in unsere diskretisierte Gleichung, dass da was rauskommt, was komponentenweise größer gleich 1 ist. Ja, dafür müssen wir überlegen, uns überlegen, dass dieses Weglassen, also wir müssen, ja, was hier steht, ist nicht mehr die ursprüngliche Differentialgleichung und wir möchten es ja eingesetzt in das LH haben, dass das nicht viel ausmacht. Also wir müssen diesen Schritt zur ursprünglichen Differentialgleichung sehen, dass uns der nichts kaputt macht mit dem Größergleich, dass also dieses plus c von x, w von x, was wir da weggelassen haben, dass das vom Vorzeichen her passt. Dafür müssen wir was wissen über das Vorzeichen von c, das wissen wir, haben vorausgesetzt, c ist echt positiv und wir müssten was wissen über das Vorzeichen von dem w. Und das können wir uns aber auch überlegen. Sich nämlich überlegen, dass w ist, also wir haben, Sie zeigen in der Übungsaufgabe, dass w ist in C4. Das heißt, insbesondere nimmt w sein Minimum in 0,1 an, weil es stetig ist, 0,1 kompaktes Intervall ist. Angenommen, das Minimum wäre, vielleicht zum Widerspruch, wäre x in 0,1 Minimum von klein w. Also angenommen, wir hätten ein inneres Minimum, angenommen, das Minimum wäre nicht auf dem Rand, dann wissen wir ja recht viel über die Ableitung in dem Minimum. In einem Minimum muss die Ableitung gleich 0 sein, in einem inneren Minimum muss die Ableitung gleich 0 sein und die zweite Ableitung muss so sein, dass das Minimum links gekrümmt ist, das heißt, die Ableitung muss steigen, das heißt, die zweite Ableitung müsste größer gleich 0 sein. Also wäre x 0,1 Minimum von w, dann wäre w2' von x größer gleich 0 und w' von x gleich 0. Das heißt aber minus w2' von x plus b von x w' von x wäre minus, also hier kleiner gleich 0. Und das kann nicht sein. Das widerspricht der Gleichung, die das w erfüllt. Das heißt, das Minimum kann nicht im Innern angenommen sein. An einem Punkt im Innern kann niemals Minimum sein von dem W. Und das bedeutet also, unser W muss sein Minimum am Rand annehmen. Auch da steckt ein höheres physikalisches Prinzip dahinter. Stellen Sie sich wieder den Stab vor mit den Feuerzeugen, die Sie dran halten. Angenommen, Sie haben eine Wärmequelle, die Sie hier angelegt haben, die überall positiv ist, nämlich überall gleich 1. Wenn Sie eine überall positive Wärmequelle anlegen, dann wird sich in so einem Stab kein Minimum ausbilden, sondern wird es im Innern immer dann wird es im Innern immer einfach nur heißer werden. Das heißt, das Minimum wird auch, wenn Sie ein mehrdimensionales Wärmegebiet haben, haben überall nur Wärmequellen, dann wird das Minimum, dann wird es am kältesten, wird es nicht im Innern sein von dem Gebiet, sondern irgendwo auf dem Rand. Und hier folgt das, wir werden es im Mehrdimensionalen tatsächlich sogar nochmal beweisen und formulieren, als sogenanntes Minimumsprinzip, aber hier folgt es einfach aus den Eigenschaften des Minimums, dass die zweite Ableitung größer gleich 0 sein müsste, erste Ableitung gleich 0 und das passt nicht zur Differentialgleichung. Das heißt also, kein Punkt in 0,1 kann Minimum sein. Es muss aber eins geben, weil es eine stetige Funktion ist auf einem kompakten Intervall. Also kann das Minimum nur auf dem Rand liegen, weil das ist die einzige Möglichkeit, dass das Minimum nicht diese Eigenschaften mit Ableitung gleich 0 und zweiter Ableitung gleich irgendwas erfüllen muss. Also das bedeutet, das Minimum von w von x, x in 0,1, ist entweder w von 0 oder w von 1. Und die sind ja beides das Gleiche, nämlich 0. Ja, und das bedeutet, unser w von x, die Lösung, die da rauskommt, die ist immer größer gleich 0. Auch hier das physikalische Prinzip. Sie haben einen stationären Wärmeleitungsfall, also minus w2' gleich 1 wäre einfach nur stationäre Wärmeleitungsgleichung mit konstanten positiven Wärmequellen. Da müsste natürlich was Positives rauskommen. Also am Rand haben Sie Eiswasser, ansonsten innen drin haben Sie nur erwärmt, also muss es innen drin wärmer sein als das Eiswasser. Und dieser Term b von x, w' von x, der entsprach ja physikalisch irgendeinem Transportphänomen, was danach stattfindet. Also irgendjemand verschiebt in diesen Stabsinflation. Ein blöder Ausdruck. Also es ist eine Flüssigkeit und diese Flüssigkeit fließt noch dabei und transportiert ihre Wärme mit, aber trotzdem kann da nichts im Innern entstehen, was kälter ist als am Rand, weil im Innern haben sie ja überall geheizt und nur am Rand wird gekühlt. Also das haben wir damit auch gezeigt. W von x ist größer gleich 0. Nun, und das bedeutet aber, jetzt muss ich anfangen, das hier wegzuwischen, Sie haben das für ein Auge, was wir beweisen wollen, worauf wir am Ende hinaus wollen. Ja, und jetzt, wo wir wissen, dass das W überall größer gleich 0 ist, wissen wir, dass das W, was wir hier als Lösung dieser spezielleren Gleichung haben, das löst auch unsere allgemeine Gleichung mit einer rechten Seite, die zumindest größer gleich 1 ist. Denn wenn wir das jetzt einsetzen in unser L, L von W, wäre das ja minus W2' von x plus B von x W' von x plus C von x W von x. Nun, dann gibt der vordere Teil hier gibt 1. Der hintere Teil gibt c von x, w von x. Und wir haben vorausgesetzt, c ist echt größer als 0. Also wir haben vorausgesetzt, dass wir überall eine Absorption haben im Gebiet. Und wir haben gerade gesehen, dass w von x, diese spezielle Lösung, die ist größer gleich 0. Das heißt, das hier ist größer gleich 1. Klingt schon super, weil wir wollten ja, ich habe es gerade weggewischt, auf LHW größer gleich 1 hinaus. Das heißt, wenn wir jetzt hier die approximierte Gleichung nehmen, dass wir dann auch größer gleich als 1 sind. Und das ist jetzt aber etwas, was einfach nur noch aus der Konsistenz folgt. Denn wenn die approximierte Gleichung eine gute Näherung daran ist und wir erfüllen es hier mit größer gleich 1, dann werden wir es mit der approximierten Gleichung zumindest größer gleich fast 1 erfüllen. Also geben wir den Dingern vorher noch Namen. Also groß W sei die Auswertung Wx1 bis Wxn. Und hier diese rechte Seite, der geben wir auch Namen, den Auswertungen davon, nennen wir das Groß G. Groß F waren ja schon die Auswertungen von dem Klein f. Also Groß G sei 1 plus C von x1, W von x1 und so weiter bis 1 plus Cxn, Wxn. Dann wissen wir schon, Sie haben letzte Woche nachgerechnet, die Art und Weise, wie Sie die finiten Differenzen verwendet hatten, war konsistent. Also die finiten Differenzen konvergierten gegen die wahre Ableitung mit der Geschwindigkeit h². Das heißt aber, wenn Sie hier eine wahre Lösung w haben von dieser Gleichung hier, dann löst Ihnen die Auswertung von dem w, erfüllen Ihnen fast auch die approximierte Gleichung. Genauer gesagt, lh groß w liegt in jedem Eintrag von LH groß W, ist ja gerade finite Differenzen angewendet auf das W, liegen sie an der rechten Seite G so nah dran, wie H² dran liegt. Also Konsistenz heißt, es existiert ein C' größer 0, sodass dieser Ausdruck hier kleiner gleich C' mal H² ist. In jedem einzelnen Eintrag, also in der unendlichen Ordnung. So, und das heißt aber, in jedem einzelnen Eintrag ist der Betrag von diesem ersten Vektor hier, da von dem Iten-Eintrag minus Ita-Eintrag von G kleiner gleich dem C-H². Und das heißt also, der Ita-Eintrag von LHW, der muss größer gleich sein, ja, dem G minus, also der liegt an dem G dran, um höchstens C-H². Das heißt, der Ita-Eintrag von LHW ist immer kleiner gleich G plus C-H² und größer gleich G minus C-H². Und das bedeutet, er liegt bis auf C-H² dran am entsprechenden Eintrag von G. Also das heißt, der Ita-Eintrag von LHW, der muss minus dem Ita-Eintrag von G, muss betragsmäßig kleiner gleich C-H² sein für alle i gleich 1 bis n. Und das heißt aber insbesondere, dass der Ita-Eintrag von LHW, der muss größer gleich sein g minus C-H². Hier von der Ita-Eintrag. Also der Betragsgeschichte gibt Ihnen zwei Ungleichungen, nehmen Sie die, das Minus dieser Ausdruck hier, dass der kleiner gleich diesem Ausdruck sein muss und dann kriegen Sie diese entsprechende Geschichte raus. Und das können wir auch komponentenweise, vektorweise formulieren und sagen, was hier steht, heißt ja nichts anderes als der Vektor LHW, der ist komponentenweise größer gleich dem Vektor G minus einem Vektor, wo in jedem Eintrag C-H² drin steht, also C-H² mal der lustige 1. So, und wenn aber unser h klein genug ist, dann ist der Teil, der hier steht, der ist irgendwann vernachlässigbar. Also wir wissen erstmal das g, was wir haben, das haben wir ja vorne schon mal geschrieben, also das g ist ja gerade größer gleich 1, denn das g ist so, dass wir das c von x 1, das ist immer größer als 0, w haben wir gesehen, ist größer gleich 0, das heißt das g, was hier steht, das ist auch noch größer gleich der lustigen 1 minus c' h² mal der lustigen 1. Und das ist fast das, was wir zeigen wollten. Wir wollten gerne haben, dass LHW größer gleich 1 ist. Jetzt haben wir LHW ist größer gleich fast 1. Die 1 noch minus etwas abgezogen, was aber für kleine h immer kleiner wird. Das heißt, das können wir vernachlässigen. Irgendwann ist das, was hier rechts steht, irgendwann ist das zum Beispiel kleiner als ein halb zusammen mit dem c' dabei. Und dann ist das ganze Ding hier größer gleich ein halb. Und mit ein halb klappt das Argument natürlich genauso statt mit 1. Das gibt uns einfach eine etwas andere Konstante dann. Also für hinreichend kleine h, wir schreiben das gleich so, es existiert ein h0 größer 0, sodass c'h² kleiner gleich 1 halb ist, für alle h kleiner als h0. Und daraus folgt dann aber, dass lhw größer gleich ist 1 halb mal die lustige 1, für alle 0 kleiner h kleiner als h0. Ja, und damit haben wir es geschafft. Jetzt können wir diese letzte Zeile bringen, die ich schon da stehen hatte, aber weggewischt hatte. Dann gilt nämlich, dass die unendliche Norm von LH hoch minus 1, ja, nee, außerdem sollten wir auch einmal noch angeschrieben haben, außerdem LH erfüllt die Voraussetzung von Lemma 144a. Sie hatten ja die explizite Gestalt dazu hingeschrieben, weil Sie wissen, was auf der Diagonale steht, Sie wissen, was auf der Nebendiagonale steht. Auf der Nebendiagonale, die beiden zusammen ergeben gerade das, was auf der Diagonale steht. Und auf der Diagonale steht zusätzlich noch das mit dem plus c von x. Das c war als recht größer 0 vorausgesetzt, das heißt, dieses lh, was wir hier haben, ist wirklich strikt diagonaldominant. Das heißt, unser lh ist invertierbar und lh hoch minus 1 ist größer gleich 0. Und damit folgt jetzt also, dass die unendliche Norm von LH hoch minus 1, dass die gleich ist, LH hoch minus 1 mal die lustige 1, weil uns das gerade die Zeilensummen macht. Das ist aber kleiner gleich LH hoch minus 1. Ja, diese Geschichte hier ist ja jetzt größer gleich 1 halb, das heißt die lustige 1 ist kleiner gleich 2 mal LHW. Also das ist kleiner gleich LH hoch minus 1 mal 2 LH groß W. Das ist also gerade gleich 2 mal die unendliche Norm von groß W. Und in der Auswertung von dem groß, von dem, also in dem Vektor groß W stehen jetzt einfach nur die Auswertung von dieser einen festen Funktion, dieser einen speziellen Lösung klein W drin. Das heißt, schlimmer als das Maximum von diesem kleinen W kann es nicht werden. Und damit haben wir gezeigt, dass wir tatsächlich konvergieren. Beachten Sie, wir haben nur gezeigt, dass wir konvergieren, wenn eine Lösung existiert. Also wir haben an dieser Stelle nirgendwo gebraucht, dass die wahre Lösung existieren muss. Für die Stabilitätsabschätzung brauchen wir nicht, dass die Lösung existiert. Aber für die Abschätzung, für die Konvergenz, nämlich diese Geschichte, dass dann das U gegen in das UH gegen das U konvergiert, da brauchen wir, dass das Norm U tatsächlich existiert, weil für die Konsistenz dafür brauchen wir, dass das U existieren muss und dann, dass die wahre Lösung eingesetzt in die finiten Differenzen, dass das tatsächlich konvergiert gegen die entsprechenden Ableitungen. Ja, und damit haben wir dann aber, wenn die Lösung existiert, tatsächlich alles gezeigt. Wir sind auch kurz vor Ende der Vorlesung. Lass mich gerade mal schauen, was ich da noch machen wollte, ob ich das noch schnell abschließen kann, das Kapitel. Ja, Folgerung 146, die machen wir noch ganz, ganz schnell. Sie gestatten, dass ich diese halbe Minute überziehe. Und wir also noch einmal zusammenfassen, was haben wir damit also gezeigt? Wenn wir diese spezielle Gleichung haben, diese spezielle lineare Gleichung, die aber doch sehr häufig vorkommt, also diese eindimensionale stationäre Diffusionsgleichung, wenn wir die diskretisieren mit zentralen Differenzenquotienten, für diesen Spezialfall haben wir jetzt tatsächlich Konvergenz gezeigt, nämlich gezeigt, es existiert ein H0 größer 0, ein C größer 0, sodass die wahre Lösung minus die Auswertung Also die Auswertung der wahren Lösung minus das, was wir rauskriegen bei unserem numerischen Verfahren, das konvergiert gegeneinander so schnell, wie h² gegen 0 geht. Das heißt, wenn wir unsere Schrittweite halbieren, dann viertelt sich die Fehlerschranke. Und der Beweis ist das, was wir am Anfang von der Vorlesung als Motivation schon da stehen hatten. U minus UH ist LH hoch minus 1, LH U minus UH ist also kleiner gleich die Norm von LH hoch minus 1 mal die Norm von LH U minus LH UH, das gibt F. Und wir haben gesehen, das ist kleiner gleich eine Konstante mal h². Das ist kleiner gleich irgendeine andere Konstante. Also konvergiert das insgesamt wie h² gegen 0. Lass mich an der Stelle, das ist toll, weil wir damit gezeigt haben, wir haben wirklich Konvergenz gezeigt. Also hier können wir uns wirklich sicher sein. Wir nehmen die finiten Differenzen und wir konvergieren gegen die wahre Lösung. Halbe Schrittweite viertelt uns den Fehler, genauer gesagt die Fehlerschranke. Lassen Sie mich noch kurz den Finger in die Wunde legen. Also es ist wirklich, wir haben das für eine spezielle Gleichung gezeigt unter speziellen Annahmen, unter der Annahme, dass die überhaupt lösbar ist. Da haben wir nichts drüber gesagt. Und es ist wirklich eine sehr spezielle Gleichung und wir haben auch in dem Beweis, da sehen Sie von dem Beweis her, ist das nichts, was man beliebig verallgemeinern kann. Denn wir haben diese spezielle Lösung klein b hier gebraucht, damit dieser Trick klappte. Das klappt nur dadurch, dass unsere Gleichung so war, dass wir Teile weglassen konnten, die mit gewissen Vorzeichen nichts ausgemacht haben. Und dann wurde die Gleichung so einfach, dass wir sie explizit lösen konnten. Das heißt, Stabilität zu zeigen, ist etwas, was wirklich ein großes Problem ist bei finiten Differenzenverfahren, was Sie im allgemeinen Fall typischerweise nicht zeigen können. Das heißt, Sie haben, und es gibt eine sehr viel schönere Theorie, in der Sie eine sehr viel umfassender Konvergenz zeigen können, aber die lernen Sie erst im nächsten Semester kennen, in der Folgevorlesung, wo es dann wirklich speziell um partielle Differentialgleichung gehen wird. Was wir aber dieses Semester noch machen werden, ist uns zu überlegen, dass die Ideen, die wir hier genommen haben, die sind jetzt nicht mehr davon abhängig, dass wir hier eine gewöhnliche Differentialgleichung hatten. Denn finite Differenzen können Sie natürlich auch nehmen, wenn Sie da x, y, z ganz viele Raumdimensionen drin haben. Sie können das auch machen, wenn Sie noch zeitliche Ableitungen drin haben. Finite Differenzen können Sie auf jede Differentialgleichung schmeißen. Und dementsprechend werden wir im Rest des Semesters jetzt noch mehrdimensionale partielle Differentialgleichungen uns angucken und im Wesentlichen dieselben Argumente verwenden, nämlich Konsistenz und Stabilität, die wir hier verwendet haben. Und diese Ungleichung hier, also wenn Sie zu mir in die mündliche Prüfung kommen, das ist die, ich glaube, die frage ich jeden von Ihnen ab. Also wie aus Konsistenz und Stabilität Konvergenz folgt, das ist da schafft man es gar nicht, die Vorlesung zu prüfen, ohne an dieser Geschichte vorbeizukommen. Das ist so ein zentraler Bestandteil, der wirklich überall drin vorkommt. Ja, damit danke ich Ihnen fürs Zuhören und Donnerstag ist Feiertag, also wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke. Okay.